ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche mit interessanten Menschen in diesem Podcast, die ihr zum Beispiel, wie in dieser Folge, aus der Öffentlichkeit kennt. In diesen Begegnungen lernen wir all ihre Facetten kennen, Facetten, die jeder mit sich bringt.
Talk mit Thees.
Die Tatsache, dass ich das mit 20 für mich entschieden habe, diesen Weg trotz großer Selbstzweifel zu gehen, das war sicherlich einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben. Aber es hat gedauert, bis ich selber von mir sagen konnte, ich bin jetzt Schauspielerin. Die Angst davor zu scheitern, die begleitet einen jeden Tag. Nein, aber dieser ein steter Begleiter. Ja. In der Arbeit geht es ja darum, finde ich, mindestens an seine Grenzen zu stoßen. Ja, jede menschliche Schwäche ist für einen spielenden Menschen Futter.
Julia Koschitz ist eine der vielseitigsten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist ja Österreicherin, wohnt in München. Ihre ersten Fernsehrollen, die hatte sie in München 7, Allein unter Bauern oder auch bei Doctor's Diary. Außerdem spielte sie in Happy Burnout oder in Honey and Nanny oder 2024 war sie auch im Kino zu sehen in Der Vierer. Und dann gab es einen Film, für den sie gleich mehrere Preise bekommen hat. Das war Pass gut auf ihn auf. Dafür gab es den Deutschen Schauspielpreis oder auch den Bayerischen Fernsehpreis. Aktuell ist sie zu sehen im Fernsehen als forensische Psychiaterin in Im Schatten der Angst. Der dritte Film aus dieser Reihe heißt Der Skorpion. Da ist sie die forensische Psychiaterin Carla. Die besitzt natürlich eine gute Menschenkenntnis. Aber wie ist das im echten Leben? Wir haben einen kleinen Test entworfen für Julia. Und wir besprechen Wiener Würstelstand-Vokabular und darüber, wie wunderbar es sich fluchen lässt im Wienerischen.
Ein Podcast von SWR3.
Sagen wir guten Tag.
Guten Tag.
Ja, du hast ja gleich schon so norddeutsch geantwortet, eben
ja,
gerade schon.
Ja, das ist ja schrecklich. Das ist hier der schnöde Versuch.
Ja, aber immerhin bist du eine Frau Schauspielerin.
Die Frau Schauspielerin fühlt sich aber dann, also wenn schon Verwandlung, dann eher im Österreichischen sicherer.
Wobei das Norddeutsche gerade sehr, sehr gut kam.
Ja, mein erster Freund kam aus Bremen.
Alles klar, ein Fischkorb.
Ja.
Hast du den auch Fischkorb genannt?
Nee, das hat er mir eher beigebracht. Aber der lebt immer noch in Wien und es ist erstaunlich, wie sich das gehalten hat. Das ist einfach so, was ich auch wunderschön finde. Es mischt sich ein kleines bisschen manchmal mit Wienerisch, aber...
Mhm. Ich wollte gerade sagen, mich hat immer interessiert, wie sehr es abfärbt, wenn man in Wien lebt. Ich wirklich als Fischkorb, wenn du so willst, bin immer versucht, weil ich das Wienerische so unglaublich schön finde, bin immer versucht, leider auch Österreichern gegenüber oder Wienern gegenüber, einfach so ein bisschen in diesen Wiener Sound zu wandern.
Verstehe ich total.
Ja, aber das ist ganz schlimm natürlich. Da hat keiner Verständnis für.
Ich weiß es nicht. Man muss einfach sagen, sie haben die schönsten Schimpfworte, finde ich.
Oh ja.
Und es gibt einfach so Worte wie Leiwand, die man auch als Norddeutscher, das kann ich jetzt nicht nachmachen, aber also ich glaube, sie haben Verständnis dafür. Ich kann jetzt nicht das Norddeutsche mit dem Wienerischen verbinden, aber ich kenne es vom Hören und also du bist da nicht alleine damit.
Ja. Leiwand ist natürlich wirklich
Urleiwand.
Urleiwand ist ein interessanter Begriff, weil er so ganz fernab von allem ist, was man so verstehen würde, ohne dass man es kennt. Okay, aber wenn du schon von den Schimpfworten sprichst, was sind deine Liebsten?
Ui, naja, also das ist ja jetzt die Frage, ob ich die jetzt hier, also ich mach's mal unverfänglich, aber ich sag, du bist der Schaßtrommel. Ist zum Beispiel, finde ich, ganz nett und ja, also genau, es ist, ich würde mal sagen, es ist, da wage ich mich jetzt auch nicht ganz hin, weil da muss man es wirklich gut sprechen, wenn es dann so ganz derb wird. Aber ich kann einen Würstelstand-Bestellung machen.
Mhm.
Ich hätte gerne ein 16er Blech, aber auf Jennifer bitte. Ah, Blödsinn. Ich hätte gerne ein 16er Blech mit einem Burenheidel. Oh, nein, ich habe es falsch gemacht. Ach, ich habe es alles falsch gemacht. Das ist wie mit Witzen. Ich verhaue auch immer die Pointe. Also, der Witz ist, das 16er Blech.
Wir wischen die Tafel wieder leer.
Weg.
Alles
jetzt,
weg.
Jetzt nochmal. Jetzt mache ich. Okay. Nein, wir müssen. Okay, gut. Ich hätte gern ein Käsekräner mit einem 16er Blech, aber auf Jennifer. So, jetzt hat.
16er
das heißt,
Blech.
Käsekräner ist gleich. 16er Blech ist ein Otterkringer Bier. Und auf Jennifer
ist aus dem 16er.
Richtig, aus dem 16. Bezirk kommt.
Ich wollte gerade sagen, Arrondissement. Aus dem 16. Bezirk kommt, genau.
So ist es.
Und auf Jennifer.
Auf Jennifer heißt ist rasch.
Rasch. Ja. Ja. Genau. Und da gibt es doch auch noch, das habe ich auch schon mal gehört, ein Krokodil.
Ein Krokodil ist ein Pepperoni.
Ein Pepperoni ist das. Ein Krokodil.
Genau.
Mit Babyschaß oder so.
Das ist ein süßer Senf.
Ach, das ist ein süßer Senf.
Na, also, schau, es ist, ich habe, ja, du bist doch hier der Experte.
Das Kuriose ist, ich habe vor einiger Zeit mit Franziska Weiß gesprochen.
Ja.
Und die kannte nicht diesen unglaublich krassen Fluch, den ich erst vor 2 Wochen entdeckt habe von einer schimpfenden Wiener Hausfrau. Das ist ein Video, das geht wirklich, ich glaube, seit längerer Zeit geht es um, kennst du das?
Nein.
Und das ist, ihr druckt das Hirn. Weißt du, wie es weitergeht? Kennst du das? Das gibt es doch überhaupt nicht. Ihr druckt das Hirn zum Ohrschloch aus.
Ja, genau.
Und ich fände das so unglaublich lustig.
Ja.
Aber sie war ein bisschen geschockt eher. Und die Frau war so unglaublich am Schimpfen. Ich meine, sie sagte, das ist meine Grenze. Und vermutlich ging es um einen Nachbarschaftsstreit. Aber die war irgendwie, es hat sie immer gesagt, gescheißen.
Ja.
Gescheißen und so weiter. Und so ein Druck des Hirns zum Ohrschloch aus oder aus sie irgendwie sowas.
Ja.
Oder naus sie irgendwie so.
Ja, es ist einfach so schön bildhaft.
Ja, und vorher sagte sie noch, ich brech dir durch.
Das kenne ich nicht.
Ja, das hat sie gesagt, und sie hat es auch mit diesem Ch irgendwie gemacht, ich brech dir durch und ich drück das Hirn zum Ohrschloch aus sie.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, das war jetzt aber wirklich böse gesagt. Und es war aber so, ich fand es so unglaublich lustig. Und ich kam nur drauf, weil ich nach einem Fluch suchte, der wirklich dann auch schon wieder ganz zauberhaft war. Und den suchte ich dann im Netz. Und so stieß ich auf diesen ganz bösen Fluch. Aber sagte, ihr reißt dir die Brust auf und schäst dir aufs Herz.
Genau, das habe ich auch nicht.
Und ich finde das so originell.
Man fragt sich, woher sie diese unglaubliche Wut hernehmen. Aber ja, es ist eben alles so schön bildhaft. Es ist so genau. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht, was man dem anderen jetzt gerade sagen möchte.
Aber wirklich, ihr reißt dir die Brust auf und scheißt dir aufs Herz. Ich meine, da muss man erst mal drauf kommen. Wer hat sich das als allererstes ausgedacht? Das möchte man doch manchmal wissen.
Ja.
Wer hat als allererstes diesen Ausdruck mal verwendet? Ne?
Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich hilft es auch, ein kleines bisschen Qualtinger zu hören. Da kann man in die Wiener Seele auf jeden Fall schon mal reinschauen.
Das ist gut, ja. So, wir sind in Berlin und deine Haare sind übrigens schon wieder ein bisschen länger, als sie oft sind, oder?
Ich bin gerade ständig, anders.
Ohne Witz, man erkennt dich auf den ersten Blick erstmal kaum.
Ja, das ist doch gut.
Oder?
Ja, das ist Sinn der Sache.
Weil ich kenne dich vor allem mit relativ kurzen Haaren,
ja.
Wie jetzt ja auch,
ja.
Im Schatten der Angst jetzt.
Genau, letztes Jahr war irgendwie das Jahr der Verwandlung. Da wurde ich erstmal blond, also so richtig wasserstoffblond.
Oh.
Dann bekam ich eher lange Haare das war alles für unterschiedliche Projekte. Dann im Herbst hatte ich eher, also lange Haare, aber so mit Zopf.
Du hast sie wachsen lassen dann Okay.
Und so mittelrötlich blond und jetzt, weiß ich nicht, was ich bin, jetzt bin ich nochmal was anderes. Ja, ich muss mich selber manchmal ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist natürlich gut, weil es ist eine sehr leichte Verwandlungsmöglichkeit.
Aber wirklich? Und hast du diese Haarlänge jetzt, die also bis knapp über den Schultern?
Ja.
Ja, ist schon deutlich über den Schultern, aber es ist deutlich länger als kurz.
Ja.
Hast du die für eine Rolle? So ganz bewusst?
Ja.
Ah, okay. Habt ihr schon gedreht oder?
Nein, wir fangen jetzt in 2 Wochen, eine Woche an.
Und du willst ja auch keine Perücke aufsetzen, ne? Im Film ist das immer unangenehm. Erkennt man zu leicht.
Ja, es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Und wenn man historisch dreht, hat man ja meistens
sowieso,
überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Aber es ist praktisch. Und nachdem ich jetzt in Anführungsstrichen lange Haare hatte, habe ich der Regisseurin gesagt, du, wenn du jetzt irgendwie was Spezielles haben willst, dann entscheide du, weil jetzt können wir machen. So, ich habe keinen Anschluss, kein Anschlussprojekt, beziehungsweise keines, was mich irgendwie zwingt, eine spezielle Frisur zu haben. Und da hat sie sich jetzt dafür entschieden. Oder die Maskenbildnerin.
Ständig entscheiden andere Leute über deine Haarlänge.
Ja, aber es ist der Blick von außen ist diesbezüglich ja ganz interessant, weil er unbefangener ist, finde ich.
Mhm.
Ich kann ja immer noch sagen, oh Gott, nein, das halte ich überhaupt nicht aus und bitte können wir wieder meine Haare abschneiden. Aber so ist es okay.
So. Ich mache mit dir, bevor wir gleich mal in die Forensik einsteigen.
Gott, Test.
Nein, das ist überhaupt kein Test. Das ist eine Autovervollständigung. Vervollständige einfach nur spontan folgende Sätze.
Ja.
Völlig harmlos. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Oh, wow. zeigt ein Unendlichkeitszeichen.
Oho.
Nee, ach, ich weiß nicht. Also das ist so weit weg von mir, aber es ist zumindest irgendwie ein Zeichen, das mir sehr, ja, wiederkehrt. Alles immer in der, es ist alles eine Schleife, es ist alles ein Loop.
Ja, interessant, dass dir das als erstes eingefallen ist, ja. Das Unendlichkeitszeichen. Mhm. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Oh, wow. Ich glaube, Wind.
Oh.
Aber jetzt nicht Sturm, sondern so ein dieses, wenn man Skifahren geht und so ein kleines bisschen so den Wind an, also nicht beim Skifahren, sondern eher beim Liftfahren, so würde ich es beschreiben.
Also beim Liftfahren. Mhm.
Also ja, also nicht zu schnell.
Beim Skilift auf jeden Fall.
Naja, ich wollte die Geschwindigkeit des Windes beschreiben. Wind.
Also, das ist gut, sehr schön. Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist...
Oh, okay. Steakfried. Der Geruch von... Siegfried, von dem Wochenend, von dem, es ist also ein Ritual in Belgien, dass man in Familien Steak mit Pommes frites gegessen hat. Und dieser Geruch von diesem Fett, das ist Kindheit für mich.
Du bist geboren in Brüssel.
Ja. Ne,
und hast ein bisschen gelebt oder auch
ja,
sogar etwas
fünf.
Länger sogar? Bis fünf.
Okay, ja.
Ja, okay. Da sind natürlich die Gerüche. Magst du heute noch Pommes?
Ich esse beides nicht, weil vegetarisch und Pommes jetzt auch nicht mehr so, aber es, also das war natürlich was Köstliches. Kann man ja, ja.
Man muss ja sagen, gerade diese Fritten, die man ja im Backofen machen kann, die sind ja sogar richtig gesund.
Ja,
im
sie?
Vergleich zu dem anderen Fett. Ja, ja. Die haben alle Nutri-Score A.
Oh.
Grün.
Das
A-A. Das ist total erstaunlich. Okay. Und die schmecken
dafür. Ich lerne heute richtig.
Und ich finde, dafür schmecken sie auch noch ganz gut. Natürlich schmecken sie in so einem fiesen Fett gebraten noch besser.
Ja.
Aber sie schmecken relativ gut dafür, dass sie Nutri-Score A haben.
Okay, wow. Okay,
also
das muss ich nachlesen.
Oder?
Mhm.
So, mein letzter überflüssiger Online-Kauf
Bitte?
War.
Ach so, mein letzter und oh Gott. War der doppelte Kauf einer Ersatzlampe für meinen Beamer. So. Warum? Ich habe einen Beamer, ich habe keinen Fernseher, weil ich schätze das große Bild und das ist ein 10, 11 Jahre alter Beamer und die Lampe ist kaputt gegangen. Und dann habe ich mir nur online diese Lampe kaufen können und weil ich dachte, die kommt nicht, da ist nichts, habe ich geträumt, habe ich was weiß ich, habe ich mir gleich nochmal eine bestellt. So, das fand ich recht überflüssig.
Es war total entspannend eigentlich, weil du weißt jetzt, wenn die kaputt geht, ich habe Ersatz. Ich finde es total entspannt. Es ist total weitsichtig.
Ja.
Ist es. Okay. Das Kleidungsstück, das ich als erstes bei einem Feuer in meinem Haus retten würde, ist.
Oh. Oh Gott. Ich glaube, oh Gott, das ist, da hat keine Relevanz für mich.
Nein, gar nichts.
Einfach schnell was, damit ich nicht nackig rausgehen muss, ja.
Gut. Was bist du für eine Shopping? Für einen Shopping-Typ?
Okay, ich bin ein schrecklicher Shopping-Typ. Also online tatsächlich finde ich es ganz schlimm, also aus unterschiedlichen Gründen. Ich erhalte gern den Einzelhandel auch noch aufrecht, aber jetzt beim Shoppen, ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich in meinem Beruf auch immer wieder Kleidungsstücke abkaufen kann.
Stimmt.
Das ist eine sehr praktische Sache.
Meist für die Hälfte des Geldes, oder?
Ja, natürlich.
So für die Hälfte.
Ja.
Man denkt ja immer so, als Außenstehender, ihr bekommt die Sachen geschenkt.
Nein.
Weil ihr habt sie getragen tagelang und dann.
Nein, aber also halb geschenkt. Also insofern lohnt sich schon.
Ja. So, du bist im Fernsehen wieder zu sehen.
Ja.
In einem dritten Teil, muss man sagen, oder es ist der dritte Film aus einer Reihe, die sie letztendlich dann doch geworden ist, Im Schatten der Angst. Heißt das, du spielst eine forensische Psychiaterin, die Carla. Und Namen sind ja auch bei Rollen immer so ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Welches ist der Name, über den du dich besonders gefreut hast bei einer Rolle?
Also, ich sag jetzt mal, das kann ich so nicht beantworten, aber ich mag es sehr, wenn ein Name schon etwas eigentlich über den Charakter mit ausdrückt. Und bei Carla habe ich mich tatsächlich gefreut. Ich mag den, ich finde den schönen Namen.
Mhm.
Und ich habe gute Assoziationen zu diesem Namen. Es ist, also ich kann es eher andersrum sagen. Ich habe mal eine sehr, sehr, sehr schwierigen Charakter gespielt und ich wurde vorher, also schwierig, weil einfach wirklich sehr unsympathisch.
Welcher Film war das?
Weil du mir gehörst.
Mhm.
Und Also unsympathisch ist natürlich, jetzt greift auch zu kurz, aber also wirklich, ich fand, das war für mich auf jeden Fall ein Charakter, den ich abschütteln musste jeden Abend. Und ich wurde gefragt vorher, ob es okay ist, dass sie Julia heißt.
Ja.
Und ich habe da eingewilligt und trotzdem ist es mir aber anscheinend doch irgendwo, es hat mich irgendwie beeindruckt. Also es ist zurückgeblieben.
Ja.
Ich wollte es nicht unbedingt mit mir zu sehr in Verbindung bringen. Aber so, ansonsten Namen, ja, es gibt, also die besten Namen, finde ich, Rollennamen, Figurennamen, haben definitiv die Coen-Brüder erfunden. Die sind da immer...
Ach, okay.
Es ist, ich kann jetzt keinen, ich bin wirklich ganz schrecklich.
Okay, aber ich wüsste jetzt keinen einzigen.
Nein, aber sie sind, man muss mal drauf achten. Das ist, es
nicht
ist
mal aus
herrlich.
Fargo. Fargo ist auch von denen.
Ja, ja.
Von den Jungs, ne?
Ja, ja,
also
klar.
Ist da der.
Nein, aber
Klassik.
Sie haben immer sehr, es ist, die haben ja einfach einen guten Humor. Es ist versteckt oder auch weniger versteckt, immer Humor in diesen Namen.
Mhm. Ich gucke jetzt mal Fargo-Film, wie die da heißen.
Ja, bitte.
Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Denn ich bin fast, muss man sagen, auch so ein Namensfetischist. Ich liebe vor allem auch Namen, die sonst keiner hat. Also Namen, die man zum ersten Mal hört, die kein anderer hat oder fast keine anderen Menschen. Und ich liebe das. Ich finde, es gibt so unglaublich tolle Namen. So, yes. Und die heißen, Marge.
Ja, ne, Nachnamen.
Ach so. Ah,
du meinst
die Nachnamen.
Ja.
Interessant. Ja. Marge Gunderson.
Ja.
Wo spielt das eigentlich? Das spielt in die Handlung in welchem Ort? In Minneapolis, es spielt in Minneapolis.
In Minnesota, da ist ja die Serie jetzt angelegt. Deswegen,
Showalter. Showalter.
Ja, ja, es sind eben auch oft eben diese Doppelnamen, so mit längere Nachnamen und die zumindest auch das Potenzial bieten im Spiel, sie zu verarschen oder sie halt in irgendeiner Form
aber damit zu spielen, gewisse Weise Referenzen, einfach sie als Ausgangspunkt zu nehmen. Ich finde jetzt zum Beispiel einer heißt hier Shep Proudfoot.
Ja, Proudfoot, also bitte.
Oder? Ich weiß nicht, was er macht, Shep Proudfoot, aber das ist natürlich cool. Vielleicht ist er Schuhverkäufer.
Ja.
Möglicherweise. Es geht sogar um Verkäufer hier. Nein. Executive Sales Manager, aber das ist jetzt nicht er unbedingt. Aber du hast recht. Also schön. Jan Nagita sagt mir jetzt nichts. Stan Grossman.
Ja,
vielleicht
ist er
ein großer Typ.
Ich finde, es hat eine Tradition bei denen, dass man sich dann auch immer wieder fragt, was wollten sie mit diesem Namen sagen?
Ja.
Also es ist nie beliebig.
Das ist ja toll. Komm, wir nehmen uns noch einen Film noch.
Okay, schau mal, Big Lebowski. Ich meine,
Lebowski.
Bitte, alleine das ist ja auch der Wahnsinn.
Filmografie, The Big Lebowski. So, wann haben wir denn The Big Lebowski da? 1998. So, Jeffrey Lebowski, Walter Sobchak. Sobchak?
Ja, also, ja, okay.
Ja, okay. Dann heißt einer heißt nur The Stranger. Figur heißt The Stranger.
Ja.
Einer heißt Smokey, einer heißt Nihilist. Nee, dritter Nihilist. Einen zweiten Nihilist, den dritten Nihilist. Treehorns Schläger. Das ist ein sogar geschrieben.
Ja, weil
Schläger.
Es gibt ja eine, da werden die Deutschen mal wieder sehr positiv charakterisiert. Das ist der, da gibt es halt irgendwie einen irgendwie rechtsradikal aussehenden Schläger, der den Lebowski irgendwie sowas.
Interessant.
Also, ja.
Treehorn. Jackie Treehorn.
Ja.
Okay. Das finde ich schön. Es weckt mein Interesse nochmal ein paar Filme mal wieder aktiv wieder zu gucken. So, im Schatten der Angst der Skorpion. Du spielst ja die forensische Psychiaterin in dieser Folge mit großen, großen Selbstzweifeln, denn sie hat einen psychisch kranken Straftäter beurteilt, hat sich letztendlich für Lockerung seiner Strafmaßnahmen entschieden. Und während eines Freigangs jetzt wird er allerdings verwickelt in einen Mordfall. Ne? Mhm. Natürlich weiß man nicht, weiß oder weiß nicht. Darum geht es ja in diesem Film. Auf jeden Fall fragt sie sich jetzt, hat sie diesen Mann falsch eingeschätzt?
Mhm.
Bei Schauspielern hören wir ganz oft einfach, dass es Menschen sind, die auch ganz viele Unsicherheiten und auch Selbstzweifel mit sich rumtragen. Wie ist es bei dir?
Ja, die können wir natürlich perfekt nutzen.
Okay, gut.
Ja.
Stimmt. Aber wenn man so clever ist, dann natürlich ja.
Ja, also... jede menschliche Schwäche ist für einen spielenden Menschen Futter.
Mhm.
Weil darum geht's. Also A, sie zu verstehen, sie nachfühlen zu können und sie verkörpern zu können, weil das ist ja das, was wir letzten Endes immer tun, Menschen in ihrer Herausforderung des Menschseins zu zeigen.
Du bist auf jeden Fall bekannt dafür, dass du schonungslos mit dir selbst bist.
Oh, ich bin bekannt auch noch.
Überrascht dich die außer Gedeihen?
Naja, weiß nicht, ja. Also schonungslos mit mir selbst.
Ich habe von einem Kollegen gehört, mit dem du gespielt hast. Und der hat gesagt, ja, die Julia, die ist schonungslos mit sich selbst.
Okay. Ja, das nehm ich jetzt mal als Kompliment, weil es ist, also in der Arbeit geht es ja darum, finde ich, mindestens an seine Grenzen zu stoßen. Mhm. Also drüber passiert auch manchmal, aber es geht ja darum, Menschen auch in Ausnahmesituationen zu zeigen. Und ich glaube nicht so sehr daran, dass man alles markieren kann oder behaupten kann. Das ist nicht mein Zugang, sagen wir es mal so.
Ja. Brauchen wir eigentlich bei uns, sag ich mal, eine andere Fehlerkultur? Denn es ist ja auch in diesem Film ein ganz großes Thema einfach. Ein Fehler, den man macht, der natürlich viele Folgen haben kann. Und in Deutschland, das ist so ein Satz, den hört man immer wieder. Gut, du kannst jetzt für Deutschland sprechen, du bist teilweise aufgewachsen hier, du wohnst dort. Und von Deutschland hört man immer wieder, wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Fehler werden immer sofort schlecht geredet und die dürfen nicht passieren.
Ja, also ich bestätige das, weil man ja meistens nur aus Fehlern lernen kann. Man kann auch einfach lernen, ja, indem man schlauen Menschen zuhört. Aber jetzt in der eigenen Erfahrung würde ich sagen, sind Fehler also wirklich elementar wichtig, um weiterzukommen. Es ist natürlich schwierig, das jetzt in diesem Zusammenhang zu bringen, weil natürlich, also in dem Zusammenhang meine ich der Geschichte dieser einer Figur, weil die Konsequenzen so
brutal sind,
genau. Und man tut, also man, ich meine, kein Mensch macht absichtlich einen Fehler. Insofern würde ich mal sagen, ja, es ist eine Fehlerkultur, also sich selber auch verzeihen können und nicht die ganze Zeit darauf rumzuhacken. Also man kann es ja analysieren, wie es passiert ist, um dann eben daraus zu lernen.
Ja.
Aber ich glaube, das würde uns gut tun, ja. Also es ist halt, geht nicht unbedingt so einher mit der nicht vorhandenen Leichtigkeit der unserer Mentalität.
Wobei schonungslos mit sich selber sein klingt eigentlich nach auf den eigenen Fehlern rumhacken und sich selber dafür geißeln.
Eigentlich
klingt es sogar danach.
So meinst du. Ja, okay, gut, das bringt natürlich auch nichts. Sollte konstruktiv sein, aber sich selber schonungslos betrachten. Also tatsächlich, mir ist das sehr, sehr vertraut und ich finde, das hat auch eigentlich viel Humor.
Okay.
Also wenn man sich selber in seiner ganzen Fehlerhaftigkeit sehen kann, kann man ja auch dann in Humor auflösen oder versuchen, andere damit mit zu unterhalten.
Ja, das sagt er aber auch übrigens. Er sagte, sie ist schonungslos mit sich selbst und sie ist sehr humorvoll.
Okay, wer war das?
Ich muss jetzt kurz fragen, ob ich das sagen darf. Du hast mit ihm vor kurzem erst gespielt.
Das freut mich.
Ein Herr Schauspieler, mit dem du erst vor kurzem...
Ich verstehe. Okay. Toll. Danke.
Nein, er sprach nur in höchsten Tönen natürlich.
Ja, das freut mich sehr.
Aber du weißt, wer es ist.
Nee, ich weiß es nicht.
Okay.
Ja, okay. Später.
Der Manuel. Der Manuel Rubai, der hat es gesagt. Naja, den Manuel muss man lieben. Weißt du, das ist
absolut
einfach.
Ein fantastischer Mensch und Schauspieler und alles. Ja. Es ist Autor, Kabarettist, alles.
Ich weiß, er ist einfach ein Mensch.
Ja.
Oder er verkörpert den Mensch an sich mit all seinen guten Eigenschaften.
Ja, und eben auch mit seinen Fehlern. Also da ist er ja auch ein Experte.
Absolut, davon lebt er natürlich auch. Darüber schreibt er ja ganze Bücher über seine Unzulänglichkeiten oder Fehler. Aber deswegen ist es ja auch ganz schön. Nein, aber man kennt kaum einen Menschen, der zugewandter ist, der offener ist, auch anderen Menschen gegenüber, als den Manuel Rubai. Der ist schon eine besondere Typ. Ne?
Ja, absolut. Und so fein und auch ein Mensch, der in seiner hohen Intelligenz und Feinfühligkeit auch durchaus die die Herausforderung des Lebens kennt.
Ja.
Deswegen kann er auch so gut darüber erzählen.
In welcher Phase deines Lebens hast du am meisten Selbstbewusstsein gewonnen?
Als ich glaube, Mitte, Ende 20, als ich den Schritt gewagt habe, etwas zu tun, was mich wirklich begeistert, nämlich die Schauspielerei.
Also reden wir dann von Film schon, weil Ende 20 hast du doch längst Theater gespielt.
Ja, ne? Also es hat sozusagen ein kleines bisschen gedauert. Also die Tatsache, dass ich das mit 20 für mich entschieden habe, diesen Weg trotz großer Selbstzweifel zu gehen, das war sicherlich einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben. Aber es hat gedauert, bis ich selber von mir sagen konnte, ich bin jetzt Schauspielerin.
Okay.
Das ist mir nicht über die Lippen gekommen nach meiner Ausbildung. Was ist das schon, ja? Das hat gedauert. Das war in meinem zweiten Theaterengagement, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich bin nicht ganz falsch da, wo ich bin.
Wo war das Engagement?
Das war in Regensburg.
Und vorher warst du in?
Coburg. Ja, die bayerische Provinz habe ich. Genau.
Coburg in Regensburg.
Ja.
Und wer war verantwortlich dafür, vor allem? Dass du angekommen bist jetzt bei dieser Haltung, bei diesem Selbstverständnis. Ich fühle mich jetzt als Schauspielerin. Ich bin glücklich, dass ich diesen Beruf gewählt habe. Ich genieße ihn jetzt auch.
Ja, es ist interessant. Was macht der Kopf, wenn er sich erinnert? Er siebt, selektiert und dann kommen plötzlich Namen auf. Also da kommen zwei RegisseurInnen in meinen Kopf und vor allem einer und ein Kollege. Mhm. Christian Hettkamp ist mein Kollege, der ist ein fantastischer Spieler, der ist dem Theater treu geblieben und mit dem wurde ich sehr oft besetzt und die Art des Zusammenspiels war, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, kurze Momente des Fliegens und vor allem ein Regisseur, Johannes Zahmetzer, der mit mir zwei Stücke gemacht hat damals und ich habe mit ihm die Johanna von Orléans gespielt und das war für mich eine so riesige Herausforderung, diese Sprache lebendig zu machen und der hat mich wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise an die Hand genommen und das war und hat mir das Gefühl gegeben, er will mich speziell da sehen und das waren so, glaube ich, so die wichtigsten.
Schön.
Menschen dabei.
Und in welcher Rolle bist du geflogen? Also jetzt außer die Johanna, weil du, wie heißt der Christian? Jochen Hettkamp?
Christian Hettkamp. In Norway Today, ein Stück, das damals rauf und runter gespielt wurde von Bauer Siemer, Feuergesicht, von Meinburg, den ich ja liebe, diesen Autor. So, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Stücke damals für mich.
Man trifft ja viele Kollegen, die einem auch etwas mitgeben können. In der Anfangsphase sind es wahrscheinlich ältere KollegInnen dann. Welcher Satz von einem Kollegen, Kollegin oder auch von einem Lehrer, Lehrerin begleitet dich bis heute noch durch die Schauspielerei?
Du musst immer innen und außen. Also ich meine, das war damals zumindest so ein Satz, der ganz wichtig für mich war, weil ich glaube, ich damals zu sehr davon ausgegangen bin, dass ich komplett die Rolle ausfüllen muss und mich dabei komplett vergessen muss. Und dieser Johannes Zahmetzer hat mir klar gemacht, es geht darum, ganz klar immer innen zu sein, aber sich stets von außen zu beobachten. Also diese eigentlich etwas schizophrene Innen-Außen-Wahrnehmung durchgehend beim Spiel zu behalten. Und das ist etwas, was wahrscheinlich jeder Spieler, Spielerin von, das ist so selbstverständlich irgendwann. Es ist dann so, wie man Autofahren lernt und nicht mehr darüber nachdenkt, wann schalte ich. Aber es ist eine Grundhaltung, die ganz wichtig ist, dass man sich nie verliert in einer Rolle, sondern immer, da ist immer jemand von außen, also nicht jemand, sondern ich, die mir zuschaut.
Ich habe mal von einem Theaterlehrer die Anweisung gehört oder den Satz gehört, ihr dürft nie vor dem Spiegel proben. Man darf sich nie von außen anschauen. Und das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil du sagst, man soll sich ja auch von außen anschauen. es ginge nie praktischer, als vor einem Spiegel das Ganze zu machen. Und ja, er hat gesagt, vor einem Spiegel probieren.
Nein,
oder
wenn
etwas
man nie
einstudieren.
Innen wäre. Also wenn man vor einem Spiegel wäre, dann würde ich das innen ja herstellen oder schützen können.
Und trotzdem kann man das wunderbar sehen, wie die Mimik ist. Ja, was kriegt man hin mit der Mimik?
Oh Gott.
Ich möchte das Gesicht so aussehen lassen und da kann man es ja perfekt sehen eigentlich.
Ja, ich glaube, es ist eine eigene Kunst zu wissen, dass man, man sagt ja, es ist ja ein Schimpfwort, ein Wirkungsspieler. Wenn man seiner eigenen Wirkung so bewusst ist, dass man genau die Mittel einsetzt, das ist ja auch langweilig. Also ich meine, es geht ja darum, sich auch selber zu überraschen. Aber man sollte sich seiner Wirkung schon bewusst sein. Es ist ja jetzt irgendwie auch nicht ein, eben, es geht ja vor allem darum, dass man die Emotionen bei den anderen, bei den ZuschauerInnen generieren sollte und nicht bei sich selber behalten sollte. Also insofern, das ist, würde ich sagen, die Kunst. Aber ja, nie vorm Spiegel.
Macht total Sinn.
Ja.
Ja. Ja, macht total Sinn. Wir sind nochmal hier im Schatten der Angst.
Ja.
Eine forensische Psychiaterin ist natürlich besonders bekannt für ihre Menschenkenntnis. Wir machen mal einen kleinen Test.
Jetzt kommt
zur Menschentechnik, zur Menschenkenntnis.
Okay. Ich schieße mir mal vorsichtshalber schon ein Glas Wasser ein.
Ja, vielleicht nicht so aussagekräftig wie ein Lügendetektor,
okay.
Aber es ist wirklich
Bin nur ein
kleiner
du
Test.
Du machst es sehr gespannt.
Ja, aber es ist auch wirklich nicht so schwer. Und okay. Ich muss gleich die Punkte natürlich zusammensammeln, denn wir werden nachher
aus. Ach toll,
ja,
es gibt Noten.
Wie groß deine Menschenkenntnis ist. Okay, ich kenne selber noch nicht alle Fragen, ich kenne nur so die ersten paar. Also, eine Kollegin lacht über einen Witz, wirkt aber kurz danach ungewöhnlich still. Was spricht eher für echte Verstimmung? A. Sie schaut häufig auf ihr Handy. B. Ihr Lachen klang minimal verzögert und etwas zu laut. Oder C. Sie sagt, sie sei einfach müde.
Ich bin für B.
Du bist für B.
Mhm.
Okay, für 1b. Sehr schön. Jemand betont mehrfach, wie entspannt er mit Kritik umgeht. Was ist wahrscheinlicher? A. Er ist tatsächlich sehr souverän. B. Das Thema beschäftigt ihn mehr, als er zugibt. C. Er will nur das Gespräch beenden.
Ja, kann man zwei ankreuzen. B und C. Eher B. Machen wir B.
Gut, eher B. Sehr gut. So. Kritik. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Der Umgang mit Kritik.
Weil mich das gerade tatsächlich, weil es mich so sehr beschäftigt hat, dass es zumindest in einigen Gesprächen in letzter Zeit vorkam.
Ja.
Ich glaube, dass wir als spielender Mensch ist man immer mit Kritik konfrontiert, weil da einfach, das ist die Definition, dass da jemand von außen steht und sagt, nee, mach mal so. Insofern würde ich sagen, bin ich gut geölt. Getestet.
Du bist trainiert auf jeden Fall, darin mit Kritik umzugehen. Man kann sich an Kritik gewöhnen?
Nein.
Nein.
Ich glaube, man kann sich an einen speziellen Umgang gewöhnen. Also das ist zum Beispiel etwas, an das habe ich mich gewöhnt, selbstverständlich. Aber es ist gar nicht so leicht, das aufs Private zu übertragen, beziehungsweise auf vielleicht andere Situationen beruflicher Art zu übertragen. Also ich glaube, das gehört wirklich dazu. Ich glaube, das sollten wir lernen. Also das sollte etwas sein, was man wirklich als Kind. Ich mache die Kritik schon selber, sodass der andere es gar nicht mehr machen muss. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so richtig.
Deswegen
gut.
Das schonungslos mit sich selbst umgehen. Du willst genau. Der anderen einfach nur zuvorkommen.
Ja, klar, so
weißt
ist
du,
es.
Ja, klar.
Ja, weil ich selber halt bei mir selber besser aus, ja.
Vermeidungsmechanismus.
Ja so.
Schon mal super analysiert hier gleich wieder.
Genau. Oh Gott.
Ja, wenn Montagmorgen, nachdem am Wochenende auf der Theaterbühne Premiere war, wenn Montagmorgen oder irgendwie in der Zeitung Kritik stand, hast du gelesen oder nicht?
Ja, ich habe schon gelesen, aber ich lese immer weniger, weil ich merke, es ist ganz oft so, dass ich mir dann eher sagen lasse, hast du das gelesen? Und das sind dann meistens die schlechtesten, die besten oder Kritiken oder die irgendwie spannend sind, weil sie was Neues Ja, weil sie irgendwie lehrreich sind.
Denn das muss man ja auch erstmal schaffen. Man weiß, da gibt es unendlich viele Kritiken zu einem Film, den du jetzt gemacht hast. Ja? Und du weißt, ganz viele Zeitungen und mittlerweile auch Blogger haben darüber geschrieben. Mhm. Und die Versuchung, die ist doch in uns erstmal angelegt, einfach mal zu erfahren, was wollen die? Nun bist du ja in einer Position, selten sagt jemand, Julia Koschitz hat schlecht gespielt oder ihre Figur ist völlig unüberzeugend. Das kommt ja selten vor. Ja?
Das kommt selten vor, also, aber es gibt ja auch diejenigen, die man noch so trifft und die einem dann schon manchmal unverblümt sagen, was sie denken. Okay. Also insofern, es gibt die, die schreiben, das stimmt, das ist selten, dass man jetzt da komplett verrissen wird. Ja. Aber also ich würde mal sagen, es ist natürlich ein altes Ding, man merkt sich die schlechten Kritiken immer am besten. Mhm. Aber ich versuche zu selektieren, eben genau aus diesem Grunde und finde es aber nach wie vor total wichtig, offen zu sein für diesen Blick, weil es einfach, meine Güte, also ich meine, dafür machen wir es ja, dass wir eine Reaktion von außen kriegen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn man dann schon auch mal Preise bekommen hat und natürlich auch mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet worden ist und ein gewisses Standing sich erarbeitet hat und du hast ja unendlich viele Filme mittlerweile gemacht.
Gott, das ging so
oder? Also kurz vorm Lebenswerk.
Na bitte.
Aber warte mal, dazu muss man sagen, Ludwigshafen war ja fast schon Lebenswerk. Vor 2 Jahren oder wann das war, Filmpreis.
Ja,
das, ne? Also war, das oh war ja Gott. Fast schon
oh Gott,
so eine
nein,
Art
nein, 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 das weiß ich von mir. Aber ja, ich
okay, wie hieß der
Glück
Preis offiziell? Wie hieß der Preis offiziell?
Komm, den haben auch ganz, ganz, ganz junge Menschen schon bekommen.
Okay. Also, das ist ein Argument auf jeden Fall. Nee, dann geht es weg von Lebenspreis. Einfach nur Anerkennung für einfach die aktuelle Arbeit.
Mhm. Ja, aber du meinst jetzt, dass man... Wenn man so viel gemacht hat, dass man irgendwo abgebrüht ist und es nicht mehr so wirklich an einen rankommt? Ja,
nee, ich meine einfach nur, dass man sich so einen Ruf erarbeitet hat, eine Wertschätzung erarbeitet hat, die wirklich auch allgemein anerkannt ist. Mhm. Dass einfach die Tendenz eigentlich in der Regel eher positiv sein wird für die Arbeit, die man da abgeliefert hat.
Ja, die Tendenz wird eher positiv sein, aber eben ich glaube, das, was nie geht, ist, dass man die Angst davor zu scheitern, die begleitet einen jeden Tag.
Okay.
Nein, aber dieser war ein steter Begleiter.
Ja, okay. Ja. So, wir sind bei Frage 3. Eine Person kommt zu spät und liefert eine sehr detaillierte Erklärung. Was deutet er auf Unsicherheit hin? Die Geschichte enthält viele irrelevante Details. Sie entschuldigt sich knapp und ohne Ausreden. Sie wirkt genervt von Nachfragen. Also Person kommt zu spät und liefert sehr detaillierte Erklärungen.
Ja.
Was zeigt eine Unsicherheit? Entweder viele irrelevante Details drin, knappe Entschuldigung ohne Ausreden oder genervt vom Nachfragen.
So. Ja, würde ich sagen,
Frau Psychiaterin,
Ja.
Okay. 3a. So, in einer Diskussion weicht jemand Blickkontakt aus. Mhm. Was ist die wahrscheinlichste Erklärung? A, die Person lügt. B, sie sammelt innerlich Argumente oder fühlt sich unter Druck. C, sie ist desinteressiert.
Ja, das kann alles sein, würde ich sagen, gell? Also ich persönlich werde B. Ich habe also das ist, ich sag jetzt mal, ja, sagen wir C. Was ist C? Ist es eher. Aber ich finde es sehr auffallend, wenn Menschen reden können mit einem anderen und den die ganze Zeit anschauen können dabei.
Ja,
du
das
musst
ist
immer
meine unangenehm.
Gedanken,
ne?
Ja, also ich persönlich
unangenehm
muss immer
auch. unangenehm. Ich gucke jetzt auch gerade weg, also okay, einfach, Punkt damit vier. Ich die ganze Zeit dich angucke.
Komm, vier.
Okay, 4 haben wir dann. So, dann 5. Ein Freund sagt alles gut. Mhm. Dieser beliebte Satz. Alles gut.
Ja, auf die Frage, wie geht's oder so.
Ja, alles gut. Okay. Verschränkt aber die Arme und dreht den Oberkörper leicht weg.
Aha.
Was ist plausibler?
Ach.
A. Alles ist wirklich gut. B. Er schützt sich emotional. Oder C. Ihm ist einfach kalt.
Dem ist einfach eindeutig kalt, oder? Also Entschuldige mal.
Frau Psychiaterin.
Ja, na gut, also machen wir B.
Machen wir auch wieder B. Mhm. 5b. Jawohl, sehr gut.
So, wie viele haben wir noch?
Frage 6, ich glaube noch 4.
Aha, okay.
Vielleicht
gut.
Noch 5.
Ja, okay.
4
also,
oder 5.
Okay, also.
Ich glaube 6, 7, 8, 9, 10. Genau.
Ja.
Jemand wird plötzlich, aber ich muss halt 10 Fragen machen, damit wir wirklich auch ein konkretes Bild von dir bekommen.
Muss,
weil
nein,
es ist ganz ist, wichtig.
Ja, man muss schon genau sein.
Also, jemand wird plötzlich sehr humorvoll.
Humorvoll oder voll? Okay, nee.
Ja, ja, reite du auf meinen Schwächen,
ja, nein,
rum, weißt du? Also, jemand wird plötzlich sehr humorvoll.
Ja, ja.
Sehr humorvoll, sobald ein bestimmtes Thema aufkommt. Ah. Was könnte dahinter stecken? A, er mag das Thema besonders. B, Humor dient als Schutzmechanismus. Mhm. Oder C, er will andere unterhalten.
Ja, da würde ich auch sagen, dass das definitiv alles drei sein kann. Weil humorvoll, also ich meine...
Aber sobald ein bestimmtes Thema, der ist sonst nicht humorvoll.
Ach so, ein bestimmtes Thema,
nur,
danke.
Nur sobald
danke,
ein bestimmtes
danke.
Thema aufkommt,
dann
nur dann plötzlich...
Dann möchte er natürlich B, das ist, er möchte dem Humor okay. schützt vor Dingsbums, ja. Mhm.
Okay, 6b. So, dann, eine neue Bekanntschaft stellt viele Fragen, gibt aber wenig von sich preis.
Ui.
Was ist am wahrscheinlichsten? Ehrliches Interesse? Schüchternheit ohne Hintergedanken? Oder C, Kontrollbedürfnis oder vorsichtige Selbstoffenbarung?
C.
Du sagst C. Mhm. Sehr gut. Dann achtens. Eine Person widerspricht selten, selbst wenn sie offensichtlich anderer Meinung ist. Mhm. Was sagt das eher aus? A, Gleichgültigkeit. B, Konfliktvermeidung aus Angst vor Ablehnung. Oder C, hohe Anpassungsfähigkeit.
Ja.
Eine Person widerspricht selten.
Ja, dann machen wir die B.
Selbst wenn sie offensichtlich
anderer Meinung ist, dann würde ich mal sagen...
Konfliktvermeidung. Okay, nehmen wir auch
keinen Bock auf Konflikte.
So, Frage 9. Jemand reagiert auf Lob mit einem Witz über die eigene Leistung. Das deutet er auf. Jemand reagiert auf Lob mit einem Witz über die eigene Leistung.
Mhm.
Ja, Situation, kannst du dich vielleicht gut reinvollziehen.
Ja.
Das deutet eher auf A, Unsicherheit im Umgang mit Anerkennung, B, echtes Understatement oder C, Arroganz im Verborgenen.
Ich finde schön, wie du die unterschiedlichen Punkte malst. Dementsprechend würde ich mal auf A tippen.
Auf Unsicherheit im Umgang mit Anerkennung.
Ja.
Okay. So, und dann haben wir die letzte Frage.
Ja.
In einem Team übernimmt eine Person sofort Verantwortung für Fehler, auch wenn nicht klar ist, wer schuld ist. Was ist wahrscheinlicher? A, starkes Verantwortungsgefühl. B, Bedürfnis nach Kontrolle über die Situation. Oder C, Angst vor Konflikten im Team. Also du übernimmst sofort Verantwortung für die Fehler, auch wenn nicht klar ist, wer schuld ist. Was ist wahrscheinlicher?
Ja, dann nehme ich mal die A.
Starkes Verantwortungsgefühl. Okay, 10a. So.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du es noch auswerten.
Ja, aber ich kann es dir jetzt schon mal sagen,
okay.
Du hast eine krasse Punktzahl.
Was, ernsthaft?
Du hast 18 von 20 Punkten.
Mann, ey.
So, und damit sind wir
so,
in
wo
der...
wo war der Fehler? Das will ich
damit
natürlich...
Damit sind
ich will
wir
den
in der...
Fehler. Der Fehler.
Ah, okay. Dann, oh Gott, wenn ich das nochmal zusammenkriege. Du hast einen hast du nicht gehabt.
Aha.
Und zwar, ich glaube, beim letzten, glaube ich.
Ach, das ist, ich habe mir gedacht. Das
ist
nicht Verantwortung. Ja, das ist wahrscheinlich ist es C. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es ist Bedürfnis nach Kontrolle über die Situation.
Okay.
Hattest du das?
Nee.
Du hattest starkes Verantwortungsgefühl. Genau,
ja,
und es ist Bedürfnis nach Kontrolle über die Situation.
Na gut.
Das ist dein Schwachpunkt, das ist deine Achillesferse.
Ja,
ja, aber dennoch, 0 bis 6 Punkte wärst du der Oberflächenleser gewesen, bei 7 bis 13 Punkte der Kontextdenker, 14 bis 17 der Motivanalytiker. Du erkennst Abwehrmechanismen und kannst zwischen Wort und Haltung unterscheiden.
Mhm.
Hohe soziale Sensibilität, Risiko, aber Gefahr der Überinterpretation, wenn Fakten fehlen.
Aha.
Und jetzt aber du bist 18 bis 20 Punkte.
Ja.
Der feine Seismograph.
Na bitte.
Du nimmst selbst subtile Verschiebungen wahr. Tonlage, Timing, Inkongruenz. Du denkst in Dynamiken statt in Aussagen. Deine Stärke, ausgeprägte Menschenkenntnis.
Mhm.
Dein Risiko, emotionale Dauerbeobachtung kann anstrengend sein.
Und woher hast du diesen Test jetzt?
Das habe ich irgendwo her.
Das ist ja unglaublich.
Habe ich irgendwo aus dem Netz. Wir wissen nicht, ob da irgendwas wahr dran ist.
Risiko-Dauerbeobachtung.
Risiko-emotionale Dauerbeobachtung.
Emotionale Dauerbeobachtung.
Kann anstrengend sein. Ja.
Merke ich.
Neigst du zum Perfektionismus?
Ja.
Und das ist ein Satz, den ich wahnsinnig gerne immer zitiere, weil viele kennen das natürlich, aber Lars Ament, der ist Autor vor allem auch,
ja.
Der hat mal gesagt, und ich finde diesen Satz so schön, ich trage ihn vor mir her, das Leben will nicht, dass du perfekt bist.
Ja, das ist richtig. Absolut. Und ich glaube auch, das ist die Frage oder die Antwort, mit der man ja sofort Gefahr läuft, kokett zu sein. Also, ich würde sagen, es gibt zwei Dinge dazu zu sagen. Ich finde, dass in einer Tätigkeit eine Genauigkeit, also ich nehme jetzt die Tätigkeit, die ich oder Filme machen, Geschichten erzählen, wenn man da nach einer Genauigkeit sucht, finde ich, ist das der absolut richtige Weg. Nach seiner eigenen Perfektion zu suchen, ist natürlich meistens eine Unsicherheit, weil man Angst hat, dem nicht gerecht zu werden oder wem auch immer nicht gerecht zu werden. So, ja. Und da ist eine gewisse Lockerheit, wäre die ganz, ganz schön manchmal. So.
Und hast du aber auch manchmal.
Ja, so, na klar, also vor allem die Erkenntnis, dass es ja sowieso am Ende nie, ja, es ist nie perfekt. Natürlich nicht, da hat er recht.
Nein.
Der Kollege. Oder nicht Kollege, aber der.
Ja, ja, ja. Der Lars Amen.
Ja.
Ja. Was ist eigentlich der Lieblingsfilm von deiner Mutter? Also in dem du mitspielst.
Ach so.
Also du hast ihr zum Beispiel ja auch gedankt. Weiß ich, bei der Rede in Ludwigshafen hast du auch speziell deine Mutter nochmal hervorgehoben.
Ja.
Ja. Inwiefern hat die dich besonders unterstützt?
Die hat mich sehr unterstützt. Sie hat, also dass der, meine Berufswahl oder Wunsch war jetzt in meiner Familie oder beziehungsweise mein Vater fand das jetzt nicht so wahnsinnig, hat das jetzt nicht so und begrüßt. Und ich habe ihm das aber auch am Anfang, ich wusste das, dass er das nie begrüßen wird und insofern habe ich ihm das gar nicht erzählt, aber ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie hat mich darin bestärkt und ich habe sie auch durchaus mit meinen Selbstzweifeln, also ich war da sehr offen und sie hat mir damals ganz klar gesagt, mein Gott, du kannst es nur herausfinden, wenn du es probierst. Mhm. Und diese Form der Unterstützung hat sie mir eigentlich die ganzen ersten 10 Jahre mit einer großen Leidenschaft gegeben, weil sie selber immer schon eine große Theatergängerin und Operngängerin war, von Kind auf. Und diese Liebe zum Theater und zur Musik und zur Kunst, generell auch von meinem Vater, die wurde uns, meinem Bruder und mir, sehr, sehr mitgegeben, wo sie beide aber keine kreativ tätigen Menschen waren.
Was haben die gemacht?
Mein Vater war also eher im Management, der war zwar in der Werbung tätig, aber also kam ganz, ganz klar von der wirtschaftlichen Seite und meine Mutter auch letzten Endes, die war dann die, wie man so schön sagt, Headhunterin oder Personalberaterin dann eigentlich in meistens. Und sie hat mir Mut gemacht.
Schön. Und da hat sie das auch verdient.
Sie hat, ja, also das definitiv. Die hat jede Form des Dankes verdient.
Okay. Und dein Vater lebt nicht mehr?
Mein Vater lebt nicht mehr.
Okay, weil du auch nur ihr gedankt hast. Deswegen habe ich mir gedacht, befürchtet.
Nein.
Natürlich, gell, dass das so ist. Und der Lieblingsfilm von ihr, also in dem du mit dabei bist.
Boah, das kann ich nicht sagen. Müsste ich sie fragen? Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, also sagen wir mal, ich glaube, also sie hat definitiv die nicht. Es ist schon, auch da fallen mir natürlich jetzt die Negativbeispiele an. Mir fällt sofort das ein, was sie nicht gemocht hat.
So funktioniert unser Gehirn aber.
Ja.
Das ist es. Und wenn wir es akzeptieren, ist auch okay.
Ja, genau, wir akzeptieren das jetzt. Also ich muss sie das fragen. Ich weiß es nicht. Schweigeminute vielleicht?
Okay. Okay. Und der ihr nicht gefallen hat, welcher ist das?
Das wäre jetzt gemein, oder? Da
nein,
müsste ich dann.
Wieso? Ist doch nur eine persönliche. Also jeder findet einen Film gut oder nicht gut.
Okay,
für einen ist der beste Film der Welt.
Es sind ja mehrere, deswegen ist es so schwer zu sagen. Aber ich glaube, es war, ich bin so schlimm mit Titeln, das ist so grauenhaft. Ich weiß den Titel nicht mehr. Ich habe zusammen mit Heino Ferch in Hamburg gespielt und nicht wer früher stirbt, das war ein toller Film. Es fällt mir nachher noch
okay,
ein.
Okay, ja, es ist ja nicht schlimm. Okay, aber dann wissen wir ungefähr. Aber und was hat dir wohl da nicht gefallen? Also der Film an sich oder
sie hat irgendwie nicht geglaubt und hat gemeint, die Geschichte ist so überhöht und hat sie ist nicht mitgegangen mit der Geschichte.
Ist das nicht das Schlimmste, wenn einer einem sagt, ich habe dir nicht geglaubt?
Ich finde,
oder ist das für eine Schauspielerin ist das doch das Schlimmste, oder?
Glaubwürdigkeit,
ich habe die Rolle nicht geglaubt.
Ja, das ist natürlich.
Und manchmal bist du dafür vielleicht gar nicht verantwortlich.
Nee.
Manchmal ist das Drehbuch auch unter Umständen dafür verantwortlich.
Naja, ja. Also ich würde mal eher sagen, manchmal ist vielleicht eine Perücke dafür verantwortlich oder so. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, so ich konnte nicht in die. Ich konnte nicht in die Figur reinfallen, weil ich dich die ganze Zeit nur mit dieser dämlichen Perücke gesehen habe. Also das kenne ich eher. Ist mir natürlich auch passiert. Aber ja, ist eine schlimme Kritik.
Ich habe neulich im Theater Clive Owen gesehen.
Oh.
Ja, in London.
Ja, und was hat er gespielt?
Das ist eine gute Frage. Mir fallen die Titel von den Stücken immer nicht ein.
Wirklich?
Also mir fällt wirklich der Titel gerade nicht ein. Ja, weil ich Blackout, es war ein Zwei-Personen-Stück einfach nur in der kleinen Bühne, einem relativ kleinen Theater. Und er kann natürlich spielen, überhaupt keine Frage. Aber ich habe es ihm alles nicht geglaubt. Er spielte jemand, der krank ist jetzt, also der krank und Krebs hat. Und der war aber so ein DJ. Weißt du, er war einer, der wirklich auch so in Arenen als DJ wirklich cool war. Und da war einfach dieser Klavier. Und ich habe von vorne bis hinten habe ich das nicht geglaubt.
Ja, das ist schlimm.
Und das ist total schade, weil diese Rolle einfach dann, die wirkt einfach nicht. Ja. Und da habe ich mich gefragt, liegt es an ihm? Möglicherweise, also, oder ist es vielleicht an dem Drehbuch oder so? Also, das wurde durchaus positiv besprochen, also auch von Kritiken. Mhm. Aber ich persönlich habe gesagt, ich glaube dir das nicht. Du warst nie und nimmer irgendein DJ, der in einem Stadion aufgelegt hat und auch noch von dieser Zeit auch noch zehrt und sich nach dieser Zeit zurücksehnt.
Nichts. Ja, da ist es natürlich, am Theater ist es dann nochmal was anderes, finde ich tatsächlich.
Ja.
Aber ja, das ist schade, also weil das ja nun ein ganz großartiger Spieler ist. Ne?
Sicherlich,
aber
auf jeden Fall.
Vielleicht ist er einfach eher doch vor der Kamera eher besser aufgehoben.
Ich weiß auch jetzt, wie das Stück hieß.
Ja, sag.
End. Es war einfach nur drei Buchstaben. End. Das war aus so einer Trilogie letztendlich irgendwie. Beginning und Middle und End oder irgendwie sowas. Also auch ganz schön. Aber es ist wirklich krass, ein Theaterstück einfach nur End zu nennen. Das ist einfach so wahnsinnig kurz. Das lässt sich auch nicht gut merken. Deine erste Fernsehrolle damals, das war ja München 7.
Ja.
Wie kam's?
Ich habe eine Bewerbung geschrieben mit meinem damaligen Demoband, wo auch, glaube ich, teilweise so selbst gefilmte aus Theaterstücken, so Ausschnitte haben wir da abgefilmt, entsetzlich. Also es ist schon, manchmal muss man schon auch mitbedenken, was sich Regieführende oder Produzentinnen da so anschauen mussten, also bei mir zumindest. Und der Franz hat mir die Chance gegeben. Ich hab, glaube ich, bis dato einmal in Aktenzeichen XY mitgespielt.
Einen
Drehtag. Nee.
Keine Leiche.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe es verdrängt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es jetzt gerade erwähne. Aber dann treten wir mal auf meinen Fehlschlägen herum. Ja, und er hat mir erstmal eine Rolle angeboten, die sehr bayerisch gewesen wäre. Und dann bin ich ins Studio gekommen zu ihm und dann hat er geschaut, wie es mit der Sprache aussieht. Und dann hat er gesagt, na, das geht nicht. Das ist irgendwie, weil ich gesagt habe, ja, süddeutsch, also österreichisch. Dann hat er gesagt, nee, also das wird nichts. Und dann ging ich wieder ohne Rolle nach Hause und war sehr traurig. Aber kurze Zeit später, 4 Monate später oder so, hat er mir diese Sandra Holzapfel in München 7 angeboten. Und das war toll, weil er hat mir einfach, meine erste Chance gegeben. Er hat ein Erlebnis in mir manifestiert, dass wenn man sich vorstellt und wenn man sich begegnet und miteinander redet, dass das vielleicht nicht immer gleich funktioniert, aber dass man bei manchen Menschen einfach auch manchmal im Kopf hängen bleibt.
Dafür reichte das Süddeutsche dann aber. Dafür war es richtig.
Ja, das war dann.
Oder
ich war ja keine richtige
Bayerin.
Nee, ich war, ja genau. Es war eher, also es war halt so wie, ja genau, es war ein bisschen angehaucht, aber es war keine Bayerin.
Er kannte dich aber von den Bändern einfach. Einfach von dem Demoband.
Genau.
Mhm. Ja. Aber es ist krass, dass man jemanden dann auch bayerisch sprechen lässt, der nicht aus Bayern kommt. Das hast du ja bestimmt ganz selten, oder?
Nee, also, eben, das war ja genau das, was er auf keinen Fall wollte, weil er, das ist auch ganz richtig, das können die wenigsten wirklich in einen fremden Dialekt eintauchen.
Also, ja, das will ja auch gar keiner. Also ich meine, von denen, die es wirklich sprechen, man will nicht, dass jemand anders deinen Dialekt erlernt.
Ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil ich habe jetzt gerade einen Film gesehen, mir fällt leider der Titel des Filmes nicht ein, mit Emma Thompson.
Überrascht mich nicht.
Nee, genau. Ja, dann können wir noch irgendwie. Der Titel des heutigen Tages. Diese Aufnahme. Da hat sie Mittelwesten, amerikanisch, ich weiß nicht aus welchem Gebiet, aber es war wirklich ein, sie hat einen tiefen amerikanischen Slang drauf gehabt als Britin. Und das war natürlich toll. Und das, also die Amis oder auch die Engländer sind diesbezüglich, oder vielleicht sind, glaube ich, so wie ich das sehe, viel offener. Und
das stimmt.
Insofern, ich bin da zwiespältig, aber ich verstehe es Ich habe ihn damals total verstanden, ist doch klar. Man möchte, es muss jemand schon wirklich gut können.
Ja. Und dann sag noch ganz zum Schluss, deine aufwendigste Recherche für eine Rolle war welche? Manchmal muss man ja viel machen, manchmal muss man einfach ganz wenig machen.
Ach Gott, das kann ich, oh Gott, das, ich liebe Recherche. Ich bin ich würde mal sagen, meine letzte intensive Recherche war für eine Miniserie, die ich jetzt gedreht habe für die ARD, ORF. Das Vergessen, eine Polizistin, die an Frühdemenz erkrankt und die ihre vermisste Nichte sucht. Und diese, also ich sag jetzt mal, die Recherche über diese Krankheit, sowohl, da sind ja viele Dinge, die dann reinfließen, vor allem wenn man irgendwie noch die Möglichkeit hat, das auch in die eine oder andere Buchentwicklung noch mit reinzubringen. Das war schon eine sehr intensive Beschäftigung mit dieser Krankheit.
Was hast du erfahren, was dich auch überrascht hat oder was auch wirklich so dir so nicht klar war?
Gott, es ist eine so schreckliche Krankheit. Und mir war nicht klar, dass diese Krankheit durchaus auch organisch ein Versagen mit sich bringt. Also ich habe da ehrlich gesagt immer nur gedacht, dass es um die kognitiven Fähigkeiten geht und natürlich dann das Sprachvermögen, aber dass es mit einer, also dass gewisse Sinne auch dann plötzlich abnehmen und insgesamt die Fähigkeit zu sich zu bewegen, sich selbstständig vor allem der Bewegungsapparat, dass der mit degeneriert. Das war mir in der Form nicht klar. Und ja, also das sind natürlich auch immer wieder Geschenke in diesem Beruf, ein bisschen mehr über die Schicksale vieler Menschen zu lernen.
Kommt das demnächst?
Ja, das kommt also hoffentlich vielleicht.
Ist noch in der Mache auf jeden Fall, ne?
Im Herbst, ja.
Okay, und wie heißt es?
Momentan, ich weiß allerdings nicht, ob das vergessen, aber
Ja. Okay, passt ja. Julia, vielen Dank für diese Begegnung.
Ja, vielen Dank für diese Begegnung. Schön war's.
Dann danke dir für heute und bis die Tage.
Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Katrin, pst, komm noch mal kurz her. Mhm. Du müsstest bitte was für mich erledigen.
Was los, Melitta?
Du müsstest dich um was kümmern.
Aha.
Also um jemanden.
Okay.
Der ist auch wirklich ganz pflegeleicht, kennt sich super aus mit allem, was Landwirtschaft und Umwelt angeht.
Ja.
Hat ziemlich gute Ideen, aber? Ein bisschen einen komischen Humor vielleicht.
Okay.
Hey, ich kann euch hören.
Unser Nachhaltigkeits-Podcast Besser Leben startet in eine neue Staffel. Neu mit dabei, Katrin Kolb.
Zusammen mit Florian Kienast, da geht's um Nachhaltigkeit im Alltag. Was hilft der Natur und spart sogar bares Geld? Jede Woche, jeden Donnerstag neu.
Ja, Katrin, du bist neu und unsere Folgen ja genauso. Wie gut sind Bio-Eier aus dem Discounter? Lohnt sich noch ein Balkonkraftwerk? Oder wie schlimm sind Kratzer in der beschichteten Pfanne?
Jede Menge Aha-Momente ohne erhobenen Zeigefinger.
Besser Leben, ein Premium-Podcast von Bayern 1. Donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.